Seid ihr durstig? Kerstin, ich hab's gehört. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Europa ist von den Römern besetzt. Ganz Europa? Nein. Ein kleines, von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Wir kennen es. Asterix und Obelix. Aber man könnte es auch anders sagen. Wir befinden uns im Jahre 2022 nach Christus. Ganz Europa ist von den Säkularisten besetzt. Ganz Europa? Nein, eine wachsende Gruppe von Engländern produziert wachsenden Widerstand gegen die Säkularisten und Kulturprotestanten. Immer mehr Sippen und Dörfer öffnen sich für das Wort Gottes und den Heiligen Geist und sind gemeinsam auf dem Weg. So schreibt Walter Dürr, Professor, Theologieprofessor aus der Schweiz, in einem Bericht Die Kirche der Zukunft. Später komme ich nochmal auf diesen Absatz zurück. Mein Bibeltext für heute steht in Johannes 7 und es sind nur 3 Verse. Jesus ist auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem und das Laubhüttenfest ist eigentlich wie ein Erntedankfest und am letzten Tag wird besonders um Regen gebetet, also dieser 8. Tag, dass das Wasser sozusagen die Ernte, genügend Wasser da ist für die Ernte. Und an dem Tag spricht Jesus. Aber am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jetzt ist also die Beziehung schnell hergestellt. Bist du durstig nach dem Heiligen Geist, dass von dir Ströme ausfließen können? Nicht, dass du satt bist, sondern dass von dir was ausfließt. Hoher Anspruch und trotzdem die Frage von Jesus: Wen da dürstet, der komme. Bist du durstig? Letzten Sonntag war Pfingsten. Pfingsten heißt ja, der Heilige Geist kam zu den Jüngern und es ist der Geburtstag der Kirche. Wer sich ein bisschen mit dem Kirchenjahr auskennt und die Losungen liest, hat heute gelesen, es ist Trinitatis. Und ab jetzt heißen alle Sonntage ziemlich langweilig. 1. Sonntag nach Trinitatis, 2. Sonntag nach Trinitatis, 3. Sonntag nach Trinitatis und so weiter. Bis zum Advent. Manchmal kommt noch irgendwas Besonderes dazwischen. Trinitatis, die Dreieinigkeit, dieses Wort hat sich der alte Kirchenvater Tertullian ausgedacht, ungefähr im Jahre 200. Er hat dieses lateinische Wort erfunden für dieses Fest. Jetzt ist der Geist also dabei, alle drei gehören zu Gott. Und eigentlich ist Theologie eine ziemlich trockene Sache für uns. Also wenn du theologische das kann dich vielleicht interessieren, aber es betrifft ja nicht so sehr dein Leben. Und trotzdem ist Theologie auch immer ein bisschen ein Schutzpfeiler, dass wir wissen, was glauben wir eigentlich. Und gerade in den ersten Jahrhunderten war das so wichtig. Stellt euch mal vor, die hatten die ganzen Geschichten von Jesus. Manche waren verschriftlicht. Ja, welche kommen denn jetzt in die Bibel? Da waren die Theologen gefragt. Gar nicht unwichtig, denn von denen leben wir jetzt noch. Was unsere Bibel ist, haben die damals entschieden. Da gibt es ja einige Schriften, die sind da nicht reingekommen. Wie denken wir über Jesus? Ist er ganz Mensch? Ist er ganz Gott? Da gab es ziemlich ganz schön konträre Meinungen. Manche sagten nämlich, er ist gar kein richtiger Mensch. Er ist eigentlich nur Gott. Andere wiederum dachten eher so wie heute manche in der Kirche, er ist eigentlich nur ein guter Mensch. Und Gott hat sich so ein bisschen zu ihm gestellt. Und da waren die Theologen gefragt, das zu entscheiden. Und das Gleiche ist mit dem Heiligen Geist. Wer ist er? Wie wichtig ist er? Da lässt uns Jesus im Missionsbefehl den Auftrag und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lässt uns eigentlich nicht so viel Freiheit, aber er spricht sonst viel vom Geist, sagt uns aber nicht so richtig, ist er jetzt Gott? Und da waren die Theologen gefragt und 381 erst kommen die ersten Glaubensbekenntnisse raus. Nizäisches Glaubensbekenntnis sagt über den Heiligen Geist: Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet wird. Glaubensbekenntnisse. Jetzt haben wir mal kurz nachgedacht, also der Heilige Geist in der Theologie, wo kommt er denn in der Bibel vor? Und ganz ehrlich, er mischt sich überall ein. Und du hast ihn im zweiten Vers der Bibel, nämlich in 1. Mose 1, Vers 2. Und die Erde war wüst und leer und die Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Er kommt im Alten Testament immer zu einzelnen Personen oder er wird in Visionen und Träumen erwähnt. Und im Neuen Testament beginnt es ja mit der Geburtsgeschichte und da kommt der Heilige Geist zu Maria. Er tut also eins der wichtigsten Dinge. Maria wird schwanger durch den Heiligen Geist. So beginnt das Neue Testament. Und bei Jesu Taufe kommt der Heilige Geist. Und dann haben wir ganz oft, ganz besonders im Johannesevangelium, in der Apostelgeschichte, wird ganz viel vom Heiligen Geist geredet. Auch bei Paulus in den Briefen, er erklärt darüber. Und auch bis zum Ende Offenbarung 22, fast die letzten Verse. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Heiliger Geist in der Theologie, Heiliger Geist in der Bibel. Und jetzt möchte ich euch einfach ein bisschen einladen, für euch nochmal über den Heiligen Geist nachzudenken. Was für eine Stellung hat er bei euch? Und ich möchte euch ermutigen, weil Paulus uns auch ermutigt, immer um ihn zu bitten. Und ich lese euch den Vers aus Epheser 5, Vers 18. Nicht erschrecken. Das ist ein ganz bekannter Vers, aber ihr kennt eher den ersten Teil, bin mir sicher. Und sauft euch nicht voll Weins, woraus ein unordentliches Leben, Wesen folgt. Und dann kommt der Satz, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ehrlich gesagt, das Weintrinken interessiert mich jetzt nicht so sehr und was daraus folgt, sondern dieser kleine Satz, lasst euch vom Geist erfüllen, der ist passiv. Du kannst zwar durstig sein, aber dieses Erfülltwerden kannst du eigentlich nicht selber machen. Lasst euch erfüllen. Und der ist auch noch in so einer griechischen Verbform geschrieben, die meint immer wieder. Das ist eine wiederholende Handlung. Das ist nicht hier Pfingsten war und jetzt bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt oder ich habe mich bekehrt und seitdem habe ich den Heiligen Geist. Sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, passiv wiederholen. Wir sehen das auch in Apostelgeschichte. Die haben Pfingsten in Kapitel 2 Apostelgeschichte den Heiligen Geist gekriegt. In Kapitel 4 heißt es schon wieder, nachdem Petrus und Johannes bei den hohen Priestern waren, dass sie gemeinsam beteten und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also die hatten es gerade schon. Also diese Wiederholung, die brauchen wir. Ich möchte euch jetzt mitnehmen anhand von drei biblischen Symbolen, euch Mut machen, ja, einfach den Heiligen Geist zu bitten, zu euch zu kommen. Das erste Symbol ist die Taube. Matthäus 3, Vers 16, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald heraus aus dem Wasser und siehe, da tat sich der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Die Taube ist ein Symbol für Sanftmut und für Unschuld. Übrigens nicht nur im christlichen Hintergrund, sondern auch schon in der Antike. Davor wurde die Taube als Symbol benutzt. Und seit dem späteren Mittelalter wird sie immer auch zu Pfingsten als Zeichen benutzt, für den Heiligen Geist. Geht in eine Kirche, Berliner Dom, große Kuppel, oben ist ein Fenster, guckst hin, ah, eine Taube im Fenster. Heißt doch, Heiliger Geist, komm zu uns hier rein. Oder wer Leute aus der Pfingstbewegung in den Pfingstkirchen kennt, der weiß, die haben hier öfter mal so eine kleine Taube zu hängen. Kein Kreuz, sondern eine Taube, weil ihnen das wichtig ist. Er ist der Sanftmütige. Vielleicht bist du geprägt, dass du sagst, die ganze Sache mit dem Heiligen Geist finde ich so cool und ich würde gerne, dass hier richtig was abgeht in der Kirche. Vielleicht bist du geprägt, dass du sagst, nee, die ganze Sache mit dem Heiligen Geist, da habe ich schon so viel Blödes gehört, das will ich eigentlich gar nicht. Die Spannung kann ich nie auflösen. Heute geht es auch nicht um diese Sache, dass wir jetzt sagen müssen, wir müssen es jetzt so und so handeln, sondern heute geht es eher wirklich um dich, wie offen du für den Heiligen Geist bist. Und die Taube, also der Heilige Geist, das Symbol der Taube soll dir sagen, er überrumpelt dich nicht. Er ist der Sanftmütige. Er will nicht was von dir, was du nicht willst. Er wartet auf deine Einwilligung. Er möchte aber mit dir weitergehen. Er möchte dich trösten. Er möchte dich ermutigen. Ich glaube, er würde uns nie etwas schenken, was wir nicht wollen. Also sagen wir mal, du bist total gegen das Zungenreden. Du würdest es nie kriegen, wenn du es nicht willst. Er würde dir nie einen Traum geben, wenn du sagst, naja, das ist ja so eine heikle Geschichte, mit den Träumen kann ja alles rausgedeutet werden oder so. Du wirst nie einen Traum von ihm kriegen. Und das fällt mir immer auf, wenn wir von anderen Ländern hören. Ich habe nämlich eine kleine Geschichte hier von China mitgebracht, war gerade bei Open Doors drin, wo eine Frau, die hatte die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen und sie war nicht gläubig. Und ihre Schwester war aber gläubig, hat ihr öfter mal was von Jesus erzählt und eines Tages konnte sie ihre Glieder alle nicht mehr bewegen und sie musste ins Krankenhaus und dann kam die Schwester zu ihr und erzählte ihr noch mal was von Jesus und sagte, sie solle doch beten. Und in der folgenden Nacht hatte diese Frau auch wieder einen Traum. Ich glaube, Leute, die für sowas offen sind, und in anderen Kulturen da vielleicht auch noch anders, die können das besser empfangen. Und sie sagte, drei weißgekleidete, vom hellen Licht umgebene Männer sagten zu ihr, es sei an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Und anschließend traten dunkle Gestalten zu ihr und forderten sie auf, sich ihnen anzuschließen. Und als ich erwachte, wusste ich sofort, dass einer der drei Männer in weißen Kleidern Jesus war und dass ich ihm folgen sollte. Sie betete und sie wurde gesund. Und später hatte auch ihr Mann noch einen Traum. Also der Heilige Geist ist einer, der auf deine Offenheit wartet, auf deinen Durst. Wenn du keinen Durst hast, wird er dich nicht beschenken. Wenn du nicht mehr willst, wird er dich nicht beschenken. Und er ist wie ein Butler. So ein englischer Butler. Da habe ich letztens was Neues gelernt. Wenn die reinkommen zu ihren Herren oder Damen, ich weiß nicht, dann klopfen die nicht, sondern die kratzen. Ganz vorsichtig. Und so ist der Heilige Geist. Er kratzt ganz leise. Der will dich nicht überrumpeln, er kratzt. Er will mit dir weitergehen. Das heißt nicht, dass er keine Macht hat und vorwärts treiben kann. Und dass es auch mal richtig zur Sache geht, wie der Wind uns zeigt. Ein anderes Symbol von Pfingsten. Apostelgeschichte 2, Vers 2. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Der Wind, der vorwärts treibt. Letztens habe ich zu den Kindern gesagt, ohne Wind könnten wir gar nicht leben. Dann würden die Wolken gar nicht zusammengetrieben werden und es würde nicht regnen. Ohne den Wind des Geistes können wir auch nicht in der Gemeinde leben, weil dann bleibt es trocken. Einfach nur trocken. Trockene Gemeinde will keiner. Von Anfang an kommt das Wort Wind, Hauch, Atem, Odem. Denk mal an Adam, der wurde geschaffen aus Staub und dann bläst Gott ihm den Atem ein. Und genauso braucht die Gemeinde dass Lebendigkeit in uns hineinkommt. Ich bezeichne ihn jetzt als den Möglichmacher, habt ihr schon gelesen. Wir brauchen ihn immer und immer wieder neu, dass er Dinge möglich macht, die wir alleine nicht schaffen. Und es ist so wie bei einem Würfel. Ihr habt die Zahlen vom Würfel, ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt. Wenn du eine 4 gewürfelt hast, ist gegenüber eine 3. Gibt 7. Wenn du eine 1 gewürfelt hast, ist gegenüber eine, gibt 7. Immer die Vollzahl. 7 ist die Vollzahl. Wenn wir nur 3 schaffen, dann muss der Möglichmacher uns 4 dazugeben. So stelle ich mir es vor. Er ist der Möglichmacher. Er muss ergänzen. Er muss ausfüllen. Ich komme jetzt zurück zu dem Beispiel, was ich am Anfang gelesen habe von England. Von der Kirche Holy Trinity Brompton in London und die ganze Bewegung, die daraus entstanden ist. Ich lese vom Economist, das ist ein Wirtschaftsmagazin aus dem Jahre 2016, einen kurzen, die anglikanische Kirche, Auferweckung? Ein kleiner Stamm von Rebellen hat offensichtlich einen Zaubertrank gefunden, ihre Kirchen wachsen wieder. Sie kaufen Kirchen zurück, die man vor 20 bis 30 Jahren verkauft hat, weil evangelisiert wird und die Leute sich bekehren. Weil der Heilige Geist Hunderte und Tausende von Leuten durch Alpha-Kurse zum Glauben führt, junge Leute studieren Theologie und gründen Gemeinden, Fresh Eggs und traditionell, das Leben blüht. Da drüben in England ist es farbig und jugendlich. Es hat Kinder und Lärm. Man geht in die Kirche, weil man Freunde sehen will. So schreibt Walter Dürr über diesen Economist-Artikel. Mich inspiriert diese Gemeinde und manchmal kommt sie mir so vor, als ob da viel ausgeht von ihnen. Seit 1990 gibt es die Alpha-Kurse und in den 90er Jahren war ein richtiger Hype und ich war gerade in England. Habe den ersten Hype von den Alpha-Kursen also da live mitgekriegt. In allen Gemeinden liefen Alpha-Kurse. Nicky Gamble hat letztens erzählt, er hat jetzt hintereinander weg 90 Mal eine Kleingruppe geleitet bei Alpha-Kursen. Und sie haben ja auch ein theologisches Seminar gegründet, was im Moment in England das größte Seminar geworden ist. Da werden die meisten ausgebildet, Theologen. Und sie haben einen Bereich gegründet, wo es nicht nur die Vollzeittheologie gibt, sondern auch für Leute, die es gar nicht schaffen, die ganze Theologie zu studieren und den Abschluss zu kriegen, die kleine Theologie, sage ich jetzt mal. Und haben viele Leute ausgebildet. Ist total bunt, ihre Gemeinde hat sich komplett verändert. In der Farbe und Frauen und Männer. Und also da hat sich wirklich ganz viel neues Leben ist da gewachsen. Und wenn sie Gemeinden neu gründen, dann geht nicht ein Pastor mal in eine neue Gemeinde und da soll er was Neues aufbauen, sondern gehen sie oft mit 50. Das ist Wahnsinn, oder? 50, dann wäre der Raum schon leer. Also wir müssten alle gehen. Graham Tomlin, einer der wichtigsten theologischen Lehrer, sagt, Erneuerung geschieht immer von unten. Vielleicht ermutigt euch dieses Beispiel gar nicht und entmutigt euch mehr als mich ermutigt. Ich finde es cool, dass Gott noch so am Werk ist und dass die weitergehen. Und dass es nicht nur die anglikanische Kirche in England ist, sondern dass alle anderen Kirchen mit betroffen sind. Der Heilige Geist kann möglich machen. Er kann auch bei uns möglich machen. Sieht ganz anders aus und ist trotzdem der Heilige Geist. Aber er kann möglich machen. Denn er gibt Leidenschaft. Feuer, das brennt. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie vom Feuer und setzten sich auf jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Leidenschaft kann ja auch negativ sein, aber hier jetzt wirklich nur als Leidenschaft für Gottes Reich und Leidenschaft, dass der Heilige Geist in uns anzündet. Und wenn du dich leidenschaftlich einsetzt, werden trotzdem Enttäuschungen kommen und ich sage euch, die tun am meisten weh, eben weil du leidenschaftlich bist. Wenn du enttäuscht wirst, wo du leidenschaftlich voll dich reingegeben bist, tut es am meisten weh. Vielleicht legt er dir was Neues aufs Herz. Hör auf sein leises Kratzen. Wo möchte er dich einsetzen und weiterführen? Vielleicht bist du schon am richtigen Platz. Dann hör trotzdem auf ihn, weil er dich wieder neu inspirieren will. Manchmal ist jemand, wie soll ich sagen, wenn man jemand leidenschaftlich dabei ist, dann spürst du das oft auch. Vielleicht nicht immer, wenn jemand so introvertiert ist, nicht, aber du spürst, dass er so leidenschaftlich bei der Sache ist. Wir waren letzte Woche gerade zu einer Konferenz und da war eine Frau, die macht so Beratungsarbeit für Familien. Und sie erzählt von einer alleinstehenden Mutter, wo der Vater irgendwie einfach verschwunden war. Und die war wirklich allein, die Frau. Und der Junge hat jeden Abend geweint im Bett, bis er eingeschlafen ist. Jeden Abend. Und sie war eigentlich nicht gläubig. Und Katie hat zu ihr gesagt, ihr könnt doch mal versuchen zu beten. Aber sie wusste eigentlich gar nicht wie. Aber der Junge, dann hat sie mit ihrem Jungen darüber geredet und der hat gesagt, ja, er möchte gerne dafür beten. Und dann haben sie es irgendwie hingekriegt, dafür zu beten. Und seit dem Abend musste der Junge nicht mehr weinen, wenn er einschläft. Und Katie sagt, gerade die Bedürftigen, da stellt sich Gott dazu. Und man hat ihr das so richtig angemerkt, wie sie mit so einer Leidenschaft dabei war, mit so einer Barmherzigkeit für diese Kinder. Der Heilige Geist gibt uns Leidenschaft. Sie wächst aus der Beziehung zu ihm. Leidenschaft wächst immer, dass wir uns reingeben. Es war voll mitmachen. Pfingsten und Abendmahl, passt das jetzt zusammen? Abendmahl würde auch eher so zu Karfreitag passen, oder? Oder dass wir ans Kreuz denken und ans Sterben denken. Aber ich finde, dem ist nicht so, denn in Apostelgeschichte 2, am Ende der Pfingstgeschichte, lassen sich 3000 Leute taufen. Wegen dem Heiligen Geist. 3000 lassen sich taufen und der nächste Satz heißt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Abendmahl ist Beziehungspflege. Und der Heilige Geist scheint ihnen diese vier Sachen so sehr aufs Herz zu legen. Ich habe das mal gelernt als Konfirmand, die vier großen B. Bibel, Bruder, Beten, Brotbrechen. Das sind die vier großen B. Wenn du die leidenschaftlich machst, alles okay. Ich sage nochmal, die Bibel lesen, die Gemeinschaft mit dem Bruder, das Beten und das Brotbrechen sind alles beziehungspflegende Sachen, die der Heilige Geist in denen damals so wichtig gemacht hat. Das Verb im Griechischen heißt, sie blieben beständig, also da drin verharren, die Treue, die Beständigkeit, dabei bleiben, daran festhalten.